SWR aktuell. Infodate am Abend.
Mit Gerhard Leitner. Hallo. Am Tag nach der Parlamentswahl in Frankreich wird über die möglichen Folgen diskutiert. Der rechte RN wurde abgestraft, ein linkes Bündnis ist als Sieger hervorgegangen. Bundeskanzler Scholz sieht Chancen für eine Weiterentwicklung der Europäischen Union. Das Wahlergebnis habe ihn und die gesamte Bundesregierung erleichtert, sagte der SPD-Politiker bei einem Besuch in Nürnberg.
Das wäre eine große Herausforderung gewesen, wenn der französische Präsident sich hätte einlassen müssen auf eine Kohabitation mit einer rechtspopulistischen Partei. Das ist jetzt abgewandt. Und nun hoffen wir, dass es dem Präsidenten, aber auch den gewählten Abgeordneten gelingen wird, eine konstruktive Regierungsbildung zustande zu bringen. Ich jedenfalls freue mich auch im Hinblick auf die so wichtige deutsch-französische Freundschaft. Ich freue mich auch im Hinblick auf das gute persönliche Verhältnis, das ich mit dem französischen Präsidenten habe.
Für viele Beobachter war es überraschend, dass das Linksbündnis, angetreten als Volksfront gegen den RN, gewonnen hat. Die absolute Mehrheit erreicht keines der politischen Lager. Wer aber kann jetzt Regierungschef werden? Vielleicht Jean-Luc Mélenchon von der Linkspartei La France Insoumise? Hélène Millard-Delacroix von der Pariser Sorbonne hat im SWR aktuell Interview aber ihre Zweifel.
Denn innerhalb der Volksfront ist er schon sehr umstritten. Er ist sehr radikal, zum Teil auch handelt als Demagog und er schreckt eher ab. Und da müssen Sie sich vorstellen, wie viele Sitze, wie viele Stimmen diese Volksfront, dieser Block zur Verfügung hat. Das werden 180 oder sagen wir mal höchstens 190 sein. Das heißt, ganz weit weg von der Mehrheit von 289. Das würde bedeuten, dass eine solche Regierung mit Mélenchon an der Spitze bei dem ersten Gesetz vom Parlament gestürzt wird, weil er abschreckt und gar nicht anschlussfähig ist für die anderen.
Was viele befürchtet hatten, ist im Elsass ausgeblieben. Der Rassemblement National kann in der Stichwahl nur einen Wahlkreis für sich entscheiden. Die meisten Stimmen bekam das Lager von Macron. In Straßburg sind viele Menschen erleichtert, auch wenn die Situation kompliziert bleibt.
Ich wollte nicht, dass der Rassemblement National durchkommt. Daher bin ich erleichtert. Aber man kann am Tag danach nicht wirklich froh sein. Die Situation ist kompliziert.
Ich bin zufrieden, dass es so ausgegangen ist, dass wir den RN blockiert haben und der Nouveau Front Populaire in der Regierung ist.
Ich weiß nicht recht, was ich sagen soll. Ich weiß nicht, ob das positiv oder negativ ist.
Ich bin extrem erleichtert, glücklich. Was ich mir wünsche, ist, dass sie es schaffen, sich zuzuhören, sich auszutauschen und eine neue Form des Regierens zu finden.
Der Plan der Bundesregierung, ausländische Fachkräfte auch mit steuerlichen Anreizen anzuwerben, sorgt für Kritik. Die Opposition im Bundestag wirft der Regierung vor, damit deutsche Arbeiter zu diskriminieren. Wirtschaftsminister Habeck verteidigte das Vorhaben. Aus Berlin Philipp Eckstein.
Das Wirtschaftswachstum soll angekurbelt werden. Das ist der Plan der Bundesregierung. Eine Maßnahme, die dabei helfen soll. Ausländische Fachkräfte sollen mit einem Steuerbonus davon überzeugt werden, nach Deutschland zum Arbeiten zu kommen. Sie sollen 3 Jahre lang weniger Steuern zahlen müssen. Und zwar, so der Plan, im ersten Jahr sind 30% vom Bruttolohn steuerfrei, im zweiten 20% und im dritten dann 10%. Dabei soll es eine Verdienstober- und Untergrenze geben. Wirtschaftsminister Habeck sagt, das sei mal einen Versuch wert, dadurch Fachkräfte zu gewinnen. Er verweist darauf, dass auch andere Staaten das so machen. Konkrete Details zu den Plänen wollte die Bundesregierung auf Nachfrage aber noch nicht nennen. Also etwa dazu, ab wann die Regel gelten soll und wie viele zusätzliche Fachkräfte man sich dadurch verspricht. CDU, CSU, AfD, Linke und BSW haben bereits deutlich gemacht, sie halten nichts von den Plänen. Ein Vorwurf, deutsche Arbeitnehmer würden dann steuerlich schlechter behandelt. Auch die Chefin des Deutschen Gewerkschaftsbunds Fahimi warnt, der Plan berge gesellschaftlichen Zündstoff.
Mit einer großen Anzahl an Raketen hat Russland die Ukraine landesweit angegriffen. Neben Kiew wurden weitere ukrainische Städte getroffen. Es gab Dutzende Tote und viele Verletzte. Nach wie vor liegen Menschen unter Trümmern begraben. Aus Kiew, Maria Fedorova.
Es war einer der massivsten russischen Angriffe seit langem auf die Ukraine. Laut der ukrainischen Luftwaffe feuerte Russland 38 verschiedene Raketen auf mehrere Regionen des Landes ab. Unter anderem Marschflugkörper, ballistische Raketen und Lenkflugkörper. Mindestens 30 Menschen wurden landesweit getötet und mindestens 150 verletzt. Präsident Zelensky reagierte bei einem Besuch in Polen und kündigte Vergeltung an. In der Hauptstadt Kiew wurde das größte Kinderkrankenhaus des Landes Ochmadid getroffen, etwa 2 Stunden später eine weitere medizinische Einrichtung, ebenfalls in Kiew. Der Angriff auf die Hauptstadt sei einer der schwersten in den 2 Jahren des Krieges gewesen, sagte Bürgermeister Vitali Klitschko. Auch aus den Industriestädten Krivyi Rih und Dnipro wurden mindestens 11 Tote und 59 Verletzte gemeldet.
Der Juni war erneut der heißeste Monat seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Das meldet heute der EU-Klimadienst Copernicus. Auch wenn sich das bei dem ganzen Regen und der kühlen Witterung nicht so angefühlt hat. Es war global im Juni mit 1,5 Grad genau um so viel wärmer, wie es das Pariser Klimaabkommen als langfristige Grenze für die Klimaerwärmung vorsieht. Was das bedeutet, beschreibt Janina Schreiber aus unserer Umweltredaktion.
Die Meldung macht eben nur deutlich, die Erderhitzung ist längst Realität. Und diese 1,5 Grad sind für uns eben deshalb eine so relevante Messgröße, weil sich die Vertragsstaaten auf der Weltklimakonferenz in Paris 2015 ja darauf geeinigt haben, dass sie die Erderhitzung im besten Fall eben unter 1,5 Grad, maximal unter 2 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit begrenzen wollen. Denn, und das ist jetzt die Wissenschaft dahinter, ab 1,5 Grad Erderhitzung nehmen die Klimarisiken rasant zu. Das hat der Weltklimarat IPCC berechnet und aktualisiert das eben auch immer wieder in seinen Sachstandsberichten. Klimarisiken, das bedeutet eben das Abschmelzen der Polkappen, Hitzewellen, Dürren einerseits, Starkregenereignisse andererseits. Also alles das, was wir eigentlich heute schon erleben, kommt dann sehr wahrscheinlich viel häufiger vor.
Fokus Südwest.
Nach einem Messerangriff am Stuttgarter Hauptbahnhof in der vergangenen Nacht hat die Polizei weitere Einzelheiten bekannt gegeben. Ein Tatverdächtiger wurde bereits kurz nach dem Vorfall festgenommen. Aus Stuttgart Siri Warlich.
Der mutmaßliche Täter ist gegen 2 Uhr nachts mit anderen Reisenden im Warteraum der Deutschen Bahn am Stuttgarter Hauptbahnhof gewesen. Dort soll er dann plötzlich und ganz unvermittelt auf einen 69 Jahre alten Mann eingestochen haben, heißt es von der Polizei. Eine 63 Jahre alte Frau versuchte einzugreifen und wurde dabei schwer verletzt. Beide Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Der mutmaßliche Täter flüchtete zunächst. Nach knapp einer Stunde entdeckte die Polizei den 26-Jährigen aber im oberen Schlossgarten am Eckensee.
Die Zahl der Keuchhustenfälle steigt in Baden-Württemberg weiter. Beim Landesgesundheitsamt wurden in den letzten Wochen ungewöhnlich viele Fälle gemeldet. Fachleute gehen von einem Nachholeffekt nach der Corona-Pandemie aus. Mehr von Nina Kunze.
Um die 2000 Keuchhustenfälle wurden dieses Jahr in Baden-Württemberg bereits gemeldet. Zum Vergleich, selbst in den Jahren vor der Pandemie waren es im gleichen Zeitraum maximal um die 800 Fälle. Besonders betroffen sind derzeit der Landkreis Böblingen, der Ortenau-Kreis sowie Freiburg, Karlsruhe und Stuttgart. Eine Keuchhustenerkrankung äußert sich durch starke Hustenanfälle, die auch zu Erbrechen führen können. Bei Säuglingen kann der Atem aussetzen. Eine Impfung kann vor einer Ansteckung schützen und schwere Verläufe verhindern.
Das Biosphärengebiet Schwäbische Alb wird deutlich größer. Viele Kommunen in den Kreisen Reutlingen, Alb-Donau und Esslingen wollen weitere ihrer Flächen einbringen. Einige Gemeinden kommen neu dazu. Judith Hübelmeier mit dem Überblick.
16 Kommunen in den Kreisen Reutlingen, Esslingen und Alb-Donau wollen weitere ihrer Flächen in das Schutzgebiet einbringen. Das hat das Regierungspräsidium Tübingen heute bei einer Pressekonferenz mitgeteilt. Ganz neu dazukommen sollen die Kommunen Sonnenbühl, Engstingen und Hohenstein im Kreis Reutlingen und Ammendingen, Blaubeuren und Rechtenstein im Alb-Donau-Kreis. Das Biosphärengebiet wächst damit um 40% auf 120.000 Hektar, so das Regierungspräsidium. Das ist etwa halb so groß wie das Saarland. Seit 2009 ist das Gebiet, das sich zwischen der Schwäbischen Alb über den Albtrauf bis an die Donau erstreckt, von der UNESCO als Biosphärenreservat ausgezeichnet.
Und dann war da noch.
Typische Boulevardschlagzeile: Schlange beißt Mann, Doppelpunkt tot. Im folgenden Fall stimmt das auch, nur das Opfer war diesmal die Schlange. Als sich der indische Bahnarbeiter Santosh Lohar nach dem Abendessen schlafen legte, wurde er plötzlich unsanft aus dem Schlummer gerissen. Eine Giftschlange hatte ihn gebissen. Aber gemäß eines gängigen Aberglaubens hat Santosh zurückgebissen, weil es heißt, dass, wenn einen eine Schlange beißt, man zweimal zurückbeißen muss, um das Gift zu neutralisieren. Gut, vielleicht hat er auch deswegen überlegt, überlebt, weil ihn seine Kollegen sicherheitshalber in ein Krankenhaus gebracht hatten. Dort gab es dann auch ganz schulmedizinisch ein Gegengift. Auch das soll immer wieder helfen, heißt es.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.